Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das FAZ-Feuilleton wartet mit einer Kulturpresseschau zum Thema des Tages vom Schauplatz des Geschehens auf. Nina Riefeld hat nach Joe Bidens Rückzug US-Fernsehen geschaut und die dortigen Blätter gelesen. Man war offenbar überrascht. Bei CNN erschien Wolf Blitzer mehr als eine Stunde nach der Ankündigung Bidens auf dem Schirm. Er genoss einem Ex-Post zufolge einen Sonntagscocktail, als ihn die Nachricht erreichte. Rachel Maddow tauchte bei MSNBC nach gut 45 Minuten auf und entschuldigte sich zunächst dafür, dass sie aussah wie ein, Zitat, gekochter Schinken. Ich bin hier reingerannt ohne Make-up und alles, also danke, dass ihr mich auf Sendung bringt. Da haben wir es im Radio einfacher zugegeben. Die Times schrieb, wiewohl Biden sich zu viel Geheimnistuerei, zu viel Arroganz, zu viel Leugnung der Tatsachen geleistet habe und zuletzt in den sturen Beteuerungen seines Verbleibens einige schaurige Echos von Trumps populistischem Geprahle habe verlauten lassen. Unter anderem hatte er gesagt, nur der Allmächtige könne ihn von der Aufgabe überzeugen, lösche dies keineswegs das fulminante Beispiel von seinem Rückzug. Die FAZ platziert sogar einen zweiten Bericht zum Thema in ihrem Feuilleton. Frauke Steffens erklärt, warum die Ereignisse in den US-Medien im Zeichen der Kokosnuss stehen. Alle seien gerade Coconut-Pilled, zitiert sie und erläutert, Kamala Harris hatte in einem Video einst ihre Mutter zitiert, junge Leute würden manchmal so tun, als ob sie gerade eben erst aus einem Kokosnussbaum gefallen wären, statt sich auch im Kontext von dem zu sehen, was vor ihnen gekommen sei. Harris-Fans haben es demnach geschafft, der gerade bei Rechten und Verschwörungstheoretikern beliebten Redewendung Red-Pilled etwas entgegenzusetzen, der aus dem Film Die Matrix entlehnt ist und für die Empfehlung steht, aufzuwachen und zu erkennen, wie die Verhältnisse wirklich seien. In der Süddeutschen legt Adrian Kreie eine andere Metapher über die politische Lage, das Zelt. Ausgerechnet der Hardliner J.D. Vance habe die Idee von der Partei als Big Tent ins Spiel gebracht. Wir haben ein großes Zelt in dieser Partei, von der nationalen Sicherheit bis zur Wirtschaftspolitik, zitiert Kreie und analysiert. Das war eines dieser historischen Leckerlis, die in der Rhetorik amerikanischer Wahlkämpfe das kollektive Bewusstsein aus dem Sumpf der Tagespolitik in die Stratosphäre des Geschichte-wird-gemacht-Pathos führen soll. Auch bei den Demokraten geistere die Idee vom Zelt durch das Chaos der Neuorganisation nach Bidens Rückzug. Adrian Kreie meint, Kamala Harris wäre durchaus die Personifizierung der Idee. Als Frau von 59 Jahren mit familiären Wurzeln in Einwandererfamilien verkörpere sie das Amerika der Gegenwart und bei den großen Themen behalte sie die Vernunft im Blick. Klima, Abtreibungsrechte und Gaza seien für sie nicht nur Chiffren der Rhetorik, sondern Anliegen. Noch genauer schaut Gregor Dotzauer für den Tagesspiegel hin und das genuin feuilletonistisch. Er fragt, was die US-Vizepräsidentin liest, denn der Bücherschrank gilt immer noch als besonders aufschlussreicher Seelenspiegel. Dotzauer zitiert Barack Obama, der behauptet hatte, dass Romane seinen Sinn für Empathie und die komplexen Schattierungen vermeintlich einfacher Wahrheiten entscheidend geschärft hätten. Joe Biden soll Mark Twains Tom Sawyer und angeblich auch James Joyces Ulysses zu seinen Lieblingsbüchern zählen. Zu Kamala Harris' Favoriten gehört neben Richard Wrights afroamerikanischem Klassiker Sohn dieses Landes, Salomons Lied von Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison, Amy Tens chinesisch-amerikanische Einwanderungsgeschichte Töchter des Himmels, Khaled Hosseinis Afghanistan-Roman Drachenläufer und C.S. Lewis' Fantasy-Klassiker Der König von Narnia. Gute Politik lebt sicher nicht von einem guten literarischen Geschmack, resümiert Gregor Dotzauer, vermutet aber, dass der ungemein hilfreich sei. Vom republikanischen Kandidaten ist eine entsprechende Liste anscheinend nicht im Umlauf, wohl aber der im Amt ausgesprochene Satz, er habe keine Zeit zum Lesen. Ausnahmsweise glaubt man ihm aufs Wort.